Herzlich willkommen zu Purple People Talk in der letzten Regular Season Woche vor dem Spiel der Vikings gegen die Chicago Bears. Ja, es ist schon wieder soweit. Die Regular Season ist nach diesem Wochenende vorbei. Wir stehen vor den Playoffs am Jahreswechsel und die Vikings werden auch dieses Jahr endlich mal wieder im Januar Football spielen, nachdem man im letzten Jahr zugucken musste. An meiner Seite heute auch wieder Christoph Girner, der ja über weite Strecken der Saison meistens auch hier in der Sendung vertreten war. Deswegen erstmal herzlich willkommen und danke für deine Zeit.
Ja, Gold, gar kein Problem.
Ja, wie gesagt, die Regular Season neigt sich dem Ende zu und deswegen möchte ich jetzt erstmal auch ganz allgemein fragen, wie hast du diese Saison insgesamt erlebt? Gar nicht unbedingt aus der Vikings-Perspektive, sondern generell, was waren deine Eindrücke von der Regular Season dieses Jahr? Wie hast du diese Saison erlebt? War es eine spannende Saison oder ja, wie siehst du
Also,
das?
die gesamte, über die gesamte NFL gesehen, fand ich es doch schon ziemlich teilweise auch überraschend und wieder spannend. Ich meine, man hatte für viele Teams vor der Saison sich ja den Eindruck gemacht, was daraus werden könnte. Und ich sage mal als Beispiel die Dolphins komplett abgeschrieben. Und dann gewinnen diese Spiele. Da war es unten in diesem ja, Tanking-Bereich doch irgendwie ein bisschen unerwarteter. Auch dass Lamar Jackson in seiner zweiten Saison diesen Schritt macht und jetzt mit höchster Wahrscheinlichkeit dann im Februar zum MVP ernannt wird über die Regular Season. Das hätte ich auch so nicht erwartet. Es war schon durchaus zwischendurch ziemlich spannend, aber doch überraschend, dass am ja jetzt letzten Spieltag fast, also zumindest in der NFC, die Playoff-Teilnehmer schon mal gesetzt sind. Da kann ja nur noch was im Seeding passieren. Und in der AFC ist es ja so gut wie durch, aber kann nicht mehr so viel passieren. Also vom Endergebnis, ja. Nicht spannend bis zum allerletzten Tag, aber zwischendrin immer viel hin und her gerutsche, was eigentlich ganz gut war.
Ja, ich denke auch, also wenn ich mal auf Überraschungen gucke, klar, mit Lamar Jackson werden einige gerechnet haben, wobei natürlich nicht in der Form. Also ich glaube, kaum jemand hat Lamar Jackson vor der Saison als MVP getippt, der er ja nun ziemlich sicher sein wird. Und da kann eigentlich jeder noch so große Lamar Jackson-Fan kommen und sagen, oh, wir haben es euch ja gesagt, aber in der Form hat das keiner gesagt und das kann mir auch keiner erzählen, dass das vor der Saison jemand so erwartet hat, wie es dann jetzt im Endeffekt gekommen ist. Ansonsten, ja, wie du schon sagst, in der NFC hat sich relativ schnell ein relativ klares Bild abgezeichnet. Es sind fünf, sechs sehr, sehr gute Teams in der NFC vorhanden, die sich dann eben auch schon Mitte der Saison relativ gut abgesetzt hatten. Also in den letzten Wochen ist eigentlich relativ wenig passiert, was die Gesamtzusammensetzung der Playoffs angeht. Und du hast es schon angesprochen, da wird auch nichts mehr passieren, maximal noch in der NFC East, wo möglicherweise noch der Titel zur Disposition steht und möglicherweise da noch am letzten Spieltag ein Wechsel stattfinden kann. Ansonsten sind die Playoff-Teilnehmer da fix. In der AFC war es ein bisschen spannender, was aber auch einfach daran liegt, dass die AFC nicht so viele Top-Teams hat, möchte ich mal sagen. Also da sind eigentlich maximal zwei, drei Teams, die halt wirklich als Titelaspiranten gelten. Und ansonsten ist dahinter viel Mittelmaß, was natürlich zum einen für Spannung sorgt, zum anderen aber eben auch dafür sorgt, dass oben sich Teams deutlicher absetzen konnten als eben in der NFC. Wo wir schon gerade auch von Überraschungen gesprochen haben, was war denn aus Teamperspektive deine größte negative Überraschung diese Saison? Also von welchen Teams hättest du deutlich mehr erwartet?
Von welchen Teams hätte ich deutlich mehr erwartet? Ich muss ganz ehrlich sagen, von den Cowboys. Also die sind jetzt zwar noch im Rennen um die Playoffs oder auch mit den Eagles, von den beiden eigentlich so. Die sind so im Rennen um die Playoffs, aber von beiden hätte ich Roster stärker gesehen. Okay, bei den Eagles waren wirklich viele Verletzte. Besonders dann am Anfang schon direkt so ziemlich alle Receiver. Aber ich dachte echt, dass beide Teams besser performen und auch die Defenses von denen insbesondere besser aussehen würden. Also, das war schon wirklich enttäuschend.
Ja, ich würde auch gerade bei den Eagles da mitgehen. Also, die Leute, die bei der Jahreshauptversammlung dieses Jahr waren, wissen das vielleicht noch. Ich habe damals gesagt, dass ich die Eagles in der NFL generell für das stärkste Roster halte. Ich sehe sie nach wie vor als Top-5-Roster. Du hast es schon angesprochen. Also die Eagles sind dieses Jahr ein Top-Beispiel dafür, was eben extreme Verletzungssorgen ausmachen können, weil die halt da schon gerade offensiv extrem gestraft waren dieses Jahr. Und gerade wenn sich das halt so auf einen Mannschaftsteil konzentriert, wie bei den Eagles dieses Jahr auf die Receiver, da kann das natürlich schon einen ziemlich heftigen Impact haben. Trotzdem habe ich auch manche Probleme der Eagles auf jeden Fall unterschätzt. Gerade natürlich, du hast es auch angesprochen, die Secondary, die dieses Jahr sehr, sehr schwach war. Ansonsten würde ich auch die Rams dieses Jahr als negative ja. Überraschung sehen. Ich hatte mir schon gedacht, dass die Rams schlechter sind als letztes Jahr, gerade offensiv die Performance nicht halten können, die sie letztes Jahr hatten. Auch die Offensive-Line-Probleme kommen jetzt nicht aus dem Himmel gefallen mit Whitworth, der mittlerweile 39 Jahre ist und wo das Alter sich jetzt langsam mal zeigt und eben auch zwei Abgängen mit Sullivan und Roger Saffold, der nach Tennessee gegangen ist. Das kam jetzt nicht so ganz überraschend. Trotzdem habe ich mit dem Schema und auch den Waffen, die die Rams nach wie vor haben, schon relativ fest damit gerechnet, dass auch die dieses Jahr ein Playoff-Team sind. Und deswegen würde ich die definitiv auch als eine der Negativüberraschungen dieses Jahr sehen.
Dafür ist man aber bei mir direkt auch, würde ich sagen, die positive Überraschung oder die beiden positiven Überraschungen in der gleichen Division wie die Rams. Das sind für mich einmal die 49ers, denen ich auf jeden Fall einen Schritt zugetraut habe, jetzt wo Jimmy G wieder fit ist und auch mit Bosa, der für mich ein guter Draft-Pick war, habe ich schon erwartet, dass die besser werden, aber dass die 49ers dann so einen unfassbar guten Saisonstart hinlegen, hätte ich nicht gedacht. Und auch die Seahawks, Russell Wilson ist ein exzellenter, ich würde sogar Elite-Quarterback, gehört zum Besten, was aktuell in der NFL spielt. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er das Team dann doch so weit wagen könnte und dass er so viele Schwächen im Scheme und im Roster aktuell überbrücken kann. Also jetzt schon. Vielleicht, dass sich nächstes Jahr nochmal was verstärkt bei denen, aber dass die jetzt schon auch so wieder so einen guten Rekord haben, hätte ich nicht erwartet.
Ja, also den Seahawks habe ich auch nicht getraut, muss ich sagen. Ich habe schon das Potenzial gesehen, zumal eben Wilson an sich zumindest das Talent, was man in Seattle hat, auf jeden Fall ausgleichen kann. Das habe ich ihm schon zugetraut. Das Einzige, was ich nicht gedacht habe, dass er das ausgleichen kann, war der Coaching-Stuff, weil man muss ganz ehrlich sagen, also Wilson trägt diesen Coaching-Stuff. Dieser Coaching-Stuff ist nicht irgendwie übers letzte Jahr großartig besser geworden, weil er nun mal einfach auch absolut aus der Zeit gefallen ist mit dem, was man dort tut. Aber man muss sagen, auch das hat Russell Wilson relativ klar überwunden. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich traue den Seahawks nach wie vor in den Playoffs nicht. Deswegen wird man da erstmal sehen, was da so passiert. Und ich glaube auch, dass die Niners in dem Spiel morgen Favorit sind. Aber Ich würde schon auf jeden Fall Seattle als positive Überraschung sehen und ja, die Niners natürlich sowieso. Da zeigt sich natürlich auch so ein bisschen der sogenannte Recency Bias. Einfach dadurch, dass die Niners in den letzten Jahren keine so tolle Bilanz hatten. Wobei man aber eben sagen muss, dass die Niners ja eins der am höchsten gehyptesten Teams vor der 2018er Saison waren und sich dann Garoppolo halt blöderweise ein Kreuzband gerissen hat. Das ist halt sowas, das darf man halt einfach bei dem Ganzen nicht vergessen. Die waren halt schon an einem sehr guten Punkt und da konnte man natürlich schon irgendwie damit rechnen, dass sie auch um die Playoffs definitiv ein Wort mitzureden haben, dass sie natürlich am Ende mit 12 oder sogar 13 Siegen hier rausgehen. Das konnte man natürlich nicht vorher ahnen, wobei das eben auch die Natur der NFL ist, dass wenn viele Dinge halt in die richtige Richtung laufen, eben sowas auch mal schnell passieren kann. Da sind die 2017 Vikings ja auch ein sehr gutes Beispiel dafür, für ein Team, was einfach deutlich über seinen eigentlichen Möglichkeiten performt hat. Dann sind wir halt jetzt auch bei den Vikings schon. Wie siehst du generell den Saisonverlauf der Vikings? Stehen die Vikings da, wo du sie erwartet hast, oder denkst du, da wäre dieses Jahr doch deutlich mehr drin gewesen?
Also, ich habe vor der Saison auf 10, 11 Siege getippt. Und jetzt stehen wir, glaube ich, 10, 5. Ja, wir sind eigentlich ziemlich genau da, wo ich uns grundsätzlich erwartet hätte. Ich hatte gehofft, dass man vielleicht in der Division dann doch eher noch im Wort mitreden kann mit so einem Rekord, weil ich dachte, dass es ein bisschen ausgeglichener laufen wird. Aber insgesamt vom Win-Loss-Record bin ich wirklich zufrieden. Ja, die offensive Performance hat mir eigentlich overall besser gefallen, als ich gedacht hätte. Also es ist echt besser gelaufen. Gerade das Passing-Game war wirklich erfrischend. Und wenn man dann noch bedenkt, wie viele Wochen Adam Thielen nicht ernsthaft am Start war, eigentlich noch mehr. Enttäuscht hat mich dann doch die Secondary, die letztes Jahr schon ihre Probleme hatte, aber dieses Jahr echt nochmal einen weiteren Schritt zurückgemacht hat auf Corner. Ja, aber insgesamt eigentlich ganz zufrieden. Schade, dass man dann ja eine gute Saison haben können oder eine wirklich gute Saison, wenn man ein, zwei von diesen engen Spielen doch, ja, für sich hätte entscheiden können und dann mit einem Playoff-Bye möglicherweise oder einem Division-Sieg und dadurch wenigstens ein Heimspiel hätte rausgehen können. Aber ja, es meckern auf höherem Niveau.
Ja, ich glaube auch, dass das ungefähr da ist, wo der Kader auch wirklich hingehört. Also man muss natürlich eben auch mal gucken, wo die Erwartungshaltung halt generell ist und ob die halt auch berechtigt ist. Also wenn man sich jetzt im Moment einige Kommentare anguckt, auch da natürlich vor allem wegen dem letzten Spiel, da haben natürlich auch vor der Verpflichtung von Cousins natürlich viele Leute ihre Erwartungen hoch angesetzt, weil man halt gerade aus einer 13-3-Saison kam, sich auf Quarterback verstärkt hat. Und da möchte ich überhaupt gar keine Diskussion mehr haben, dass das definitiv eine Verstärkung war. Und da muss man aber halt sehen, dass eigentlich die letzten Jahre eben beide absolute Ausreißer waren. Das Jahr 2017 war, wie vorher schon angesprochen, absolut overperformed, also da hat das Team deutlich, deutlich stärker gespielt, als es eigentlich war. Und da ist einfach auch extrem viel für die Vikings gelaufen, wenn man sich mal erinnert, wie viele Top-Quarterbacks sich in dem Jahr verletzt haben, wie viele knappe Spiele da an die Vikings gegangen sind, wie wenige Verletzte die Vikings im Endeffekt selber hatten. Und gerade viele Top-Teams hatten in dem Jahr große Probleme, was Verletzte und so weiter angeht. Also da sind so, so viele Sachen für die Vikings gelaufen, dass man einfach eigentlich damit auch rechnen musste, dass das auf dem Niveau nicht zu halten ist. Auf der anderen Seite kam dann eben die Überkorrektur, wenn man möchte, im Jahr darauf, wo man mit 8-7-1 auf jeden Fall unter Wert geschlagen worden ist. Da war auf jeden Fall das Roster definitiv stärker als das, was im Endeffekt rausgekommen ist, wo halt eben viele Sachen blöd gelaufen sind, wo man Pech an vielen Stellen hatte, wo man viele Spiele hätte gewinnen können, wenn ein paar Sachen etwas besser gelaufen wären, wo man Turnover-Pech hatte. Dass wenig Interceptions von den Gegnern gedroppt wurden, dass viele Würfe intercepted wurden, die das halt normalerweise nicht werden, weil irgendwo wieder ein Ball blöd gebounced ist oder sonst irgendwas Blödes passiert ist. Oder dass Fumbles eigentlich immer beim Gegner gelandet sind. Ich glaube, letztes Jahr hatte man die mit Abstand geringste Prozentrate von Fumbles, die man selbst recovered hat. Auch das ist natürlich immer ein großer Faktor. Und dieses Jahr, glaube ich, das ist das, wo dieses Team tatsächlich steht. Das ist das, wo dieses Team hingehört. Das Team ist gut, aber das Team ist halt nicht Elite, wenn man so möchte. Also es ist irgendwo in den Top 6 bis 8 Teams der NFL und da gehören die Vikings halt auch mit ihrem Kader aktuell einfach hin. Und das lässt sich an dem Rekord insgesamt eben auch ablesen. Und deswegen finde ich, kann man durchaus sagen, dass die Vikings dieses Jahr die Erwartungen erfüllt haben. Zumal auch auf die Spieler zu kommen, du hast teilweise schon Mannschaftsteile angesprochen, aber welche Spieler würdest du auf der einen Seite sehen, die dich dieses Jahr positiv überrascht haben und auf der anderen Seite, die negativ leider gespielt haben und schlechter gespielt haben, als man das vorher erwarten konnte?
Also positiv muss man unsere, fangen wir mal ja die an, unser Edge-Duo hat auf jeden Fall Positives gezeigt, auch wenn ich eh schon ein großer Fan von Hunter und von Griffin bin, hat Hunter irgendwie nochmal einen Schritt gemacht, schon wieder, und sich in meinen Augen gehört jetzt zu der wirklich Elite auf seiner Position, wird gerne mal noch ein bisschen overlooked, aber eigentlich ist er damit jetzt auf diesem, ja, Defensive Player of the Year Level. So eigentlich im Bereich, den normalerweise JJ Watt immer so anspielt. Das ist schon wirklich extremst stark, was er macht. Kendricks spielt eigentlich, ist immer ein solider Linebacker gewesen. War immer gut, nie außergewöhnlich und hat aber jetzt eine fantastische Saison hingelegt. Gerade bei Pass Protection gegen den Lauf, man merkt, sobald er jetzt nicht dabei war, war das einfach schon mal ein ganzes Stück schlechter und er hält die zusammen. Enttäuscht war trotz der Regression, die im letzten Jahr schon da waren, Xavier Rhodes, der irgendwie und auch Trey Waynes, die beide immer so, ja, irgendwie so den einen Schritt zu langsam wirken. Die waren jetzt nicht weit weg, meistens. Also hin und wieder waren es natürlich weit weg, aber ganz oft ist das dann, dass sie dann in der engen Coverage es trotzdem nicht geschafft haben, irgendwelche Bälle abzuwehren, wo das echt am Haare raufen ist. Und ich auch nicht weiß, was das da irgendwie, was das ist, aber wie oft wir in den letzten Jahren dafür uns gefeiert haben, dass die Gegner gegen uns, keine Ahnung, 20% oder 20% der Third Downs converten. Und diese Saison hast du das Gefühl gehabt, jedes Mal, wenn Dritter und lang war, auch du Schreck, lieber so eine Dritte- und Kurzsituation, wo wir den Lauf stoppen können, aber Dritter und lang, da kriegen sie uns immer. Also, ich weiß nicht.
Ja, also bei positiven Überraschungen absolut Kendricks dieses Jahr auf absolutem All-Pro-Level und wird dieses Jahr, glaube ich, auch mindestens Second Team, wahrscheinlich möglicherweise auch sogar First Team All-Pro sein, dass er kein Pro Bowler ist. Ja, ich glaube, da möchte ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, da haben viele schon alles gesagt. Das ist absolut lächerlich. Und ja, das ist ähnlich wie in der Saison, wo Harrison Smith aus dem Pro Bowl gesnappt wurde. Ja, wie gesagt, da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Positive Überraschungen ansonsten. Einige der Rookies, ich würde hier vor allem BC Johnson natürlich sehen, wobei ich BC Johnson auch vor der Saison schon als möglichen guten Teil dieser Offense gesehen habe, weil er einfach auf dem College auch schon diese Art zuverlässiger, nicht großartig auffälliger Possession Receiver war, der halt immer wieder auftaucht, der zuverlässig sein Zeug macht, der nicht viele Bälle droppt und einfach immer ein solides und zuverlässiges Ziel ist. Und genau das willst du halt als Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 Receiver haben. Deswegen das eigentlich nur bedingt überraschend, trotzdem als Siebtrunden-Pick sowas in der Rookie-Saison schon zu zeigen, muss man natürlich da schon auf jeden Fall anführen. Ansonsten negativ, du hast es gesagt, Xavier Rhodes hatte sich im letzten Jahr schon angekündigt, dass es bei ihm eben leider aktuell so ein bisschen in die falsche Richtung geht, wobei ich fast sagen muss, dass eigentlich meine Enttäuschung bei Trey Waynes fast noch ein bisschen größer war, weil Trey Waynes wurde letztes Jahr eigentlich als relativ sichere Vertragsverlängerung noch gesehen und mal ganz ehrlich, ich sehe im Moment keinen Grund, warum man das noch tun sollte, weil er ist in seinem Vertragsjahr gewesen, er ist jetzt in seinem 5. Jahr in der NFL. Es ist einfach irgendwann der Welpenschutz mal weg und irgendwann musst du halt diesen Sprung mal machen und dich auch als Starter etablieren. Und das hat Waynes dieses Jahr schon wieder nicht geschafft, wieder nicht wirklich gut gespielt und hat wieder eigentlich dieselben Fehler gemacht, die er seine ganze Karriere schon macht. Und dafür, dass er eben wahrscheinlich trotzdem einen ordentlichen zweiten Vertrag sehen wird, ist das für mich einfach viel, viel, viel zu wenig gewesen. Und dass man da jetzt eben, da kommen wir später eventuell noch zu, jetzt auch wieder dahin gehen muss, dass man wahrscheinlich wieder in einer frühen Runde einen Cornerback draften muss, einfach weil Trey Waynes sein Spiel nicht auf den Kreis kriegt, ist einfach extrem enttäuschend und ja, deswegen würde ich den eigentlich als mindestens genauso enttäuschend sehen wie Xavier Rhodes und das hat dieses Jahr halt leider überhaupt gar nicht hingehauen. Und deswegen werden wir, davon gehe ich aus, Trey Waynes nächstes Jahr in einer anderen Uniform sehen. Kommen wir mal auch auf einen kleinen Blick schon mal ganz weit voraus, nicht nur in die Playoffs selber, sondern auch schon mal in die Offseason. Über die Playoffs selber werden wir, denke ich, in der nächsten Woche sehr, sehr ausführlich sprechen. Deswegen halten wir das diese Woche tendenziell eher noch ein bisschen raus. Deswegen schon mal so ein bisschen mit Blick auf die Offseason. Was glaubst du, was müsste passieren, damit es im Coaching-Staff, in der Front Office oder generell im Umfeld große Umbrüche geben würde. Glaubst du überhaupt, dass es realistisch ist, dass das passiert? Und sollte dein, und die dritte Frage natürlich die interessanteste, sollte man deiner Meinung nach einen großen Umbruch im Coaching-Staff und in der Front Office starten, wie es ja durchaus einige in den Kommentaren fordern?
Also, was muss passieren? Was so einen Umbruch hinter sich herziehen könnte, wäre, wenn man in der ersten, also in der Wildcard-Runde in den Playoffs abgeschlachtet wird. Also das ist das Einzige, wie ich mir vorstellen könnte, dass erstmal groß was passiert sag ich mal, sportlichen Ergebnissen, dass man wirklich abgefertigt wird, von wem auch immer. Sei es nun, dass man irgendwie nach Lambeau fährt und sich da vorführen lässt, oder sei es New Orleans oder Seattle, ist egal wo, wenn wir da hinfahren und dann irgendwie mit 30 Punkten untergehen oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass irgendwer das nochmal was evaluiert und dann das macht. Die andere Möglichkeit wäre, wenn ja, welche von unseren Coordinatoren Head Coaching Opportunities bekommen. Also wenn Stefanski auf einmal wieder eine Nummer wird in Cleveland, wo er letztes Jahr Kandidat war und wo dieses Jahr Kitchens beispielsweise enttäuscht hat. Was ich mir grundsätzlich nicht vorstellen kann. Ja, er hat gut gecoacht über weite Teile der Saison, aber es ist unklar, wie viel Anteil Kubiak hatte. Und wenn ich in Front Office leiten würde, würde ich Stefanski noch den Schlüssel in die Hand drücken. Ja, ich finde ihn gut, aber ich denke, er braucht dafür noch Zeit. Und sonst bin ich kein Befürworter davon, jetzt alles über den Haufen zu werfen, weil wir, keine Ahnung, Ende 11 und 5 oder 10 und 6 sind und die Playoffs erreichen, weil ich nicht sehe, wie es sehr viel besser sein könnte, als es aktuell einfach ist. Denn, ja, das Team ist noch so gesetzt. Ich sehe auch keinen anderen General Manager oder sonstigen, der da einen großen Umbruch jetzt schaffen könnte, weil wenn man das Front Office wechselt, dann muss man davon ausgehen, dass das Team sich dann auch danach stark verändert, sei es beispielsweise, wie es aktuell läuft in bei den Dolphins oder so. Ja, da muss dann auch Draftkapital aufgebaut werden und dann muss man wirklich einen Umbruch einleiten und den sehe ich jetzt noch nicht nötig. Vor allem, wenn dann noch nächstes Jahr Cousins erstmal unter Vertrag ist, wenn noch so viele Leistungsträger unter Vertrag sind. Mit dem Kader hat man einen Shot und ich denke nicht, dass er sich großartig verändern würde, wenn wir jetzt das Coaching-Staff komplett umwerfen.
Ja, ich glaube auch, dass da echt extrem viel in der Wildcard-Runde passieren müsste, dass da alles umgeworfen wird und meiner Meinung nach sollte man das auch nicht tun. Also ich glaube wirklich, dass, wie du schon sagst, dass man da echt schon ziemlich abgeschlachtet werden müsste, damit man da überhaupt an Coaching-Veränderungen in diesem Jahr denkt. Der einzige andere Grund, den ich mir noch vorstellen kann, neben natürlich der Tatsache, dass möglicherweise Leute aus unserem Staff abgeworben werden könnten, wäre halt, dass man im Draft irgendwie sich in einen der Rookies verliebt, der vom Schema her ganz woanders reinkommt. Würde ich jetzt in dem Fall zum Beispiel an Jalen Hurts denken, der ja vom Quarterback-Typ ein ganz, ganz anderer ist und man vom Front Office halt sagt, ey, wir wollen jetzt was ganz anderes, wir wollen eine ganz andere Identität und wir wollen dieses Team ganz anders aufbauen. Dann kann ich mir das vorstellen, weil man dann dafür eben auch die Coaches bräuchte, die diese Philosophie mittragen würden. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das der Plan ist, sondern ich glaube eben, nachdem man letzte Saison eben so viel da rein investiert hat, für ein bestimmtes Schema zu bauen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man nach einer Saison dieses Schema schon wieder umschmeißt, weil, wenn man mal in die letzten Jahre guckt, man hat das Schema in den letzten Jahren aufgrund der vielen OC-Wechsel eben relativ oft umgeschmissen und ich glaube nicht, dass man da dieses Jahr schon wieder alles über den Haufen schmeißen möchte, sondern ich glaube, dass man jetzt eben tatsächlich auch wirklich gucken möchte, dass man Stück für Stück von der Wurzel an das Ding mit der Philosophie, die man aktuell hat, möchte und da wären natürlich große Coaching-Wechsel doch sehr kontraproduktiv. Ja, ansonsten, ich hatte die Quarterbacks ja jetzt schon da auch ein bisschen mit angesprochen. Wie siehst du diese Position? Auch da wird es in der kommenden Offseason eine Entscheidung geben, die auch, denke ich, auf jeden Fall in der kommenden Offseason getroffen wird und man da auch nicht die Chance hat, noch großartig ein Jahr zu warten, wie man halt auf Quarterback in die Zukunft gehen möchte. Wie siehst du das? Bist du eher dafür, den Vertrag mit Cousins nicht nur auszufüllen, weil das wird er ja mit Sicherheit tun aufgrund seines garantierten Gehalts, sondern eben den auch nach diesem Jahr noch zu verlängern? Oder bist du eher der Ansicht, dass man sich entweder in der Free Agency oder eben vor allem natürlich im Draft nach einer Alternative für Cousins in der Zukunft umsehen sollte.
Also in der Free Agency sehe ich da eigentlich die einzige Sache, die wir da machen werden, dass wir einen anderen Backup-Quarterback holen. Das ist das Einzige, was ich in Free Agency auf Quarterback bei uns sehe. Und ich habe das ja schon vor ein paar Wochen gesagt hier im Podcast, dass ich immer ein Befürworter bin, wenn man im Draft einen wirklich guten Mann bekommen kann, dass man sich den holen sollte. Und deswegen würde ich warten bis in den April, bis zum Draft. Wenn das ginge, mit Cousins da zu warten, das wird sich in Vertragsgesprächen abzeichnen. Und wenn da jemand fallen sollte, der beim Draft überzeugt, wenn einer von den Top-Kandidaten, dann sag ich mal, fällt, wie beispielsweise einen Jalen Hurts oder ein Tua, der jetzt verletzt ist, könnte ich mir das vorstellen, dass wir halt spät jemanden holen und Cousins Vertrag auslaufen lassen. Das wäre halt, sage ich mal, in Anführungsstrichen, mein Optimalszenario, weil wir den noch ein Jahr dann sitzen lassen könnten, so wie Mahomes in Kansas. Und dann mit dem Capspace zu machen in O-Line und sonstigen, denn wir haben auf vielen anderen Positionen sehr viele talentierte Spieler, die man dann halten könnte auch. Und Quarterback gibt dir halt den meisten Capspace, wenn du irgendwie so einen First-Round-Rookie hast. Und sonst würde ich gucken, dass man beispielsweise so ein Talent vielleicht in den späteren dritten Runde oder so wie Justin Love oder sowas holt und mit Kirk verlängert. Also wenn keiner fällt, dann würde ich definitiv auch mit Kirk erstmal verlängern, weil da sehe ich jetzt keinen Schaden drin. Das ist keine Schwächung, das ist nur eine solide Baseline, aber ich würde nicht um jeden Preis verlängern, wenn du nicht gerade irgendwie so einen von dieser absoluten Elite hast, der viele Schwächen im Team übergehen kann.
Ja, ich glaube, das sehe ich relativ ähnlich. Also ich hatte eigentlich immer noch gesagt, dass es durchaus klug wäre, Cousins noch vor der Free Agency zu verlängern, weil man dadurch halt eben über die Vertragsstruktur sich Cap Space für diese Saison schaffen könnte, was eben durchaus wertvoll sein könnte. Da habe ich aber halt auch noch relativ wenig über diese Rookie-Klasse gewusst und eben auch vor allem natürlich nicht gewusst, wer alles dieses Jahr deklariert, weil das war halt bei vielen der Top-Prospects halt auch noch durchaus ein Fragezeichen. Jetzt haben eigentlich abgesehen von Tua alle Quarterbacks, die dieses Jahr potenziell als Top-Quarterbacks gesehen wurden, bereits dieses Jahr in den Draft gehen. Jetzt zuletzt eben Jacob Eason aus Washington, der diese Absicht öffentlich kundgetan hat. Und deswegen ist da definitiv dieses Jahr auch die Chance, an dem Spot, an dem die Vikings sind, realistisch an einen der guten Quarterbacks ranzukommen. Ob man das jetzt im Endeffekt tun sollte, klar, man kann halt gucken und mit Cousins Vertrag bis nach dem Draft warten, wie du das schon gesagt hast, und eben mal abwarten, ob man eben die Chance auf einen dieser Quarterbacks bekommt, mal die Quarterbacks im Draft-Prozess alle mal evaluieren, dann ein Jahr hinter Cousins sitzen. Das kann man machen, auch wenn das trotzdem natürlich ein gewisses Risiko ist, je nachdem, wen man da auch zieht. Jordan Love, hast du gesagt, wird definitiv nicht in die dritte Runde fallen. Wird aufgrund seiner Tools, trotz der Saison, die er dieses Jahr hatte, bin ich mir ziemlich sicher, dass der ein First-Round-Pick wird. Unabhängig eben davon, wie schwach die diesjährige Saison war. Da sehe ich relativ wenig Hoffnung und da sehe ich halt auch in den mittleren Runden eigentlich relativ wenig Leute, die halt als mögliche High-Upside-Developmental-Picks dieses Jahr herhalten können. Also die Spitze in der Quarterback-Klasse ist sehr groß und sehr breit, aber dahinter kommt halt relativ wenig Upside. Wenn ich da mal gucke, da würde maximal noch jemand wie Anthony Gordon einfallen, der Washington State-Quarterback, der unter Mike Leach in dieser Mega-Passing-Offense gespielt hat. Aber ansonsten muss ich sagen, dass das ein Weg ist, den ich mir relativ wenig vorstellen kann, zumal man dann eben auch wieder Gefahr läuft, dass man sich dann über Jahre wieder so mit Journeymans, sag ich mal, da durchhauen muss, bis man dann doch irgendwann mal wieder die Chance hat, im Draft einzuziehen. Und deswegen, glaube ich, liegt da die Wahl dieses Jahr entweder darauf, Cousins zu verlängern. Vielleicht kann man das mit einem kurzen Vertrag und wenig Garantien machen. Da kann ich mir aber nicht vorstellen, dass Cousins sich darauf einlassen wird, sondern ich glaube, dass Cousins mindestens 4 Jahre haben möchte, davon auch mindestens 3 garantiert. Und ich glaube auch, dass er das irgendwo in dieser Liga dieses Jahr bekommen kann. Nicht dieses Jahr, sondern sobald sein Vertrag halt ausläuft. Und deswegen, glaube ich, wird man einfach eben gucken müssen. Entweder man committet zu Cousins und verlängert ihn, gibt ihm das, was er will und schafft damit Cap Space in diesem Jahr, um halt nochmal um Cousins herum aufzubauen, um die Offensive Line weiter zu stärken, um das Receiving Corps nochmal tiefer zu machen, um auch der Defense wieder zu helfen. Oder man sagt, wir nehmen den Rookie, lassen ihn ein Jahr sitzen und dann planen wir die Zukunft um den herum und haben dann vielleicht ein bisschen mehr Cap Space in den kommenden Jahren, um das Team zusammenzuhalten und natürlich vor allem auch wieder neu aufzubauen, denn wenn man mal in die nächsten Jahre guckt, Smith ist über 30, Griffin ist über 30, Linville Joseph, glaube ich, ist einer der absoluten Kandidaten für Paycut oder Abgang dieses Jahr. Da werden eben auch in den nächsten Jahren einige Säulen wegbrechen, die in den letzten Jahren diesen Kader getragen haben. Das heißt, auch da ist wieder Aufbauarbeit benötigt. Und das auch dadurch schaffen, indem man eben auf einen neuen das Risiko eingeht und auf einen neuen Quarterback setzt. Das wird man aber eben auch in der Offseason evaluieren müssen, auch daran evaluieren müssen, wie jetzt eben die Playoffs laufen und wie sich Cousins halt in den Playoffs präsentiert. Jetzt haben wir auch über die Draftklasse schon ein bisschen gesprochen und deswegen einmal so der Ausblick, was glaubst du, sind zum einen Positionen, auf denen die Vikings nächstes Jahr Draft definitiv nachbessern werden und vor allem hast du dich auch schon mit möglichen potenziellen Rookies beschäftigt, die die Vikings dieses Jahr nehmen könnten, die dort Kandidaten sind?
Zum Teil schon, ja. Also ich bin auch nicht so extrem tief ins Drafting reingegangen, weil ich mir grundsätzlich dann ein bisschen College-Football geguckt habe über die Saison. Und dann habe ich einfach geschaut, ja, welches spielt denn gerade, was kann ich hier gucken, was sind denn so für interessante Draft-Prospects in dem Kader, und dann habe ich mir ein bisschen auf die geachtet. Und aber noch nicht so gesagt, ja, beispielsweise für mich ist eine Position Corner, weil Waynes Vertrag ausläuft, das war schon vor der Saison für mich eine Position. Und dann nach der und Rhodes jetzt die Saison echt nicht gut waren, ich glaube, McKenzie Alexander müsste auch auslaufen. Ja, da habe ich natürlich immer mal auf Corner oder generell auf Defensive Backs geachtet und für mich ist dann so ein First-Round-Kandidat ein bekannter Name in Minnesota und zwar Trevon Diggs, weil er der kleine Bruder von Stephon Diggs ist. Und er spielt in Alabama wirklich eine sehr gute Saison und einer der besser gegradeten, auch jetzt schon bei Draft Scout und wie sie alle heißen in den Seiten. Das wäre für mich auf jeden Fall ein Top-Kandidat, wobei ich mittlerweile eher glaube, dass der gehen wird, bevor wir in der ersten Runde eine Chance haben, den zu holen. Sonst auch bekannter Name in Minnesota, Antoine Winfield. Ich sehe ihn zwar eigentlich so ein bisschen mehr als Safety, aber ich glaube auch nicht, dass wir mit dem wenig Capspace, den wir haben, wahrscheinlich können wir Ant Harris nicht halten. Dass das dann auch wieder auf Safety vielleicht auch was frei wird. Also das wären für mich definitiv Kandidaten. Und da das in der Defense eigentlich unsere aktuell schlechteste Positional Group ist, das Backfield, denke ich, dass das in der ersten Runde passieren wird. Und ja, auch weil Mike Zimmer liebt, Defensive Backs in der ersten Runde zu draften.
Ja, also, ja, ich weiß, viele Vikings-Fans werden wieder stöhnen, wenn es darum geht, ob möglicherweise eben schon wieder ein Cornerback in den ersten ein, zwei Runden gedraftet wird. Da, glaube ich, führt aber relativ wenig Weg dran vorbei, das auch zu tun. Die Klasse gibt das her. Es ist eine extrem, extrem gute Cornerback-Klasse, die da auf uns zukommt. Klar, die Top Guys wird schwierig. Leider ist Ohio State, du dieses Jahr, dazu Diggs, Fulton. Ein interessanter Spieler, den ich auf meinem Zettel auch habe, ist Jeff Gladney aus TCU. Und da kann man auch auf jeden Fall viele Kandidaten haben, die eben in diesem Dunstkreis erste, zweite Runde auf jeden Fall gehen werden. Und auch durchaus Talent, was in den letzten Jahren First Round Lock gewesen wäre, in die zweite Runde fallen, was den Vikings dann eben möglicherweise erlauben könnte, in der ersten Runde entweder, klar, Quarterback zu gehen, wenn man eben die Route wählt, die ich eben besprochen habe, dass man da einen Rookie hinter Cousins aufbauen will, oder eben Defensive Tackle, das ist auf jeden Fall für mich eigentlich das zweitgrößte Need in der Defense, weil da gerade im Pass Rush dieses Jahr einfach so gar nichts gekommen ist. Auch da muss man halt sagen, da ist die Klasse ein bisschen mehr top-heavy als bei Corner, weshalb man da eben eventuell sich auch dazu entscheiden könnte, wenn die Entscheidung eben zwischen den beiden Positionen fällt, dass man erst Defensive Tackle und dann Cornerback nimmt, obwohl Defensive Tackle halt eigentlich weniger Impact hat insgesamt, aber die Klasse auf Corner ist halt eben deutlich tiefer, während man bei den Defensive Tackles zwar sehr gute Tackles finden kann, aber es halt auch eben, wie gesagt, sein kann, dass sie relativ schnell relativ abgegriffen sein werden. Ansonsten ja, die O-Line, wobei ich davon ausgehe, dass das eher in den mittleren Runden vonstatten gehen wird. Wobei die Offensive Tackle-Klasse dieses Jahr auch für meine Begriffe eine sehr gute ist. Receiver wird man auch in den mittleren Runden erledigen. Receiver-Klasse, ich glaube, das ist so neben den Quarterbacks die Klasse, über die am meisten gesprochen werden wird, weil die unglaublich stark ist.
Ja.
Und ansonsten wird man halt eben abwarten müssen, was eben in der Offseason passiert. Was passiert mit Griffin? Das ist noch nicht ganz klar. Was passiert mit Harris? Deswegen, du hast Antoine Winfield natürlich angesprochen. Safety, die Safety-Klasse dieses Jahr leider sehr, sehr dürftig von dem, was man bisher sieht. Weshalb auch Winfield selber, wenn er deklärt, da ist, soweit ich weiß, bisher auch noch nichts öffentlich, ob er überhaupt in den Draft dieses Jahr geht, als, ich meine, Redshirt Sophomore. Auch Edge Rusher könnte halt eben noch eine Position werden, wo man zumindest mal in der dritten, vierten Runde dieses Jahr mal schaut, dass man sich auf dieser Position verstärken wird. Wobei auch die Draftklasse dieses Jahr, ich sag mal, so mittel ist. Da wird, glaube ich, nächstes Jahr wieder etwas mehr kommen. Aber man muss halt eben schon sagen, dass eben auch dieses Jahr wieder ein paar mehr Löcher im Kader sind, als das in den letzten Jahren so der Fall war. Und dadurch, dass man in der Free Agency halt mehr oder weniger gar keinen Spielraum haben wird, wird man da dieses Jahr im Draft durchaus ein bisschen mehr Druck haben. Wo dann schon gerade auch beim Draft selber sind, um nochmal auch das letzte, die letzte Rückblicksparte auf die letzte Saison zu bringen. Wie siehst du denn eigentlich die Rookie-Klasse aus dem vergangenen Jahr? Also wie haben die deiner Meinung nach eingeschlagen?
Eigentlich hat man eine wirklich gute Rookie-Klasse für dieses Jahr. Also Alex Mattison sofort da gewählt, auch wenn ich immer noch ein bisschen denke, dass er vielleicht doch etwas zu hoch gegangen ist, da zwar viele und ein paar unserer Coaches ihn geliebt haben, aber doch, er hätte in meinen Augen noch wahrscheinlich eine Runde vielleicht weiterfallen können. Sehr zufrieden war ich mit Irv Smith. Da hätte ich es nicht erwartet, dass er vor allem im ersten Jahr so ein Pack hat, weil Titans sich ja meistens echt schwer tun. Und dass er direkt so eine gute Rolle spielt, Touchdowns fängt, Pässe fängt, im Pass-Blocking gut ist. Richtig stark, BC Johnson hattest du vorhin schon angesprochen. Deswegen bin ich, also ich werde jetzt nicht irgendwie einen Top-5-Draft-Pick oder einen Top-10-Draft-Pick haben und in eines dieser Mega-Prospects drankommen, die dieses Jahr in den Draft gehen, wie du gerade sagtest. Soll Spielmans einfach lassen und immer Late-Round-Rookies holen, weil das sind die einzigen, die wir anscheinend zu wirklich guten Receivern machen können bei uns. Die anderen werden irgendwie immer nur Returner, wie Cordarrelle Patterson, Percy Harvin. So, vom Herzen her oder von der Erinnerung her. Aber da waren schon echt solide Leute bei, Leute, die sich ganz gut entwickeln. Wenn ich jetzt an Armon Wallace denke, vielleicht, da kommen wir, glaube ich, später noch zu, darf Drew Samia am Wochenende gegen die Bears mal ein bisschen was zeigen oder Uli Odo. Ja, und bei Bradbury mit einem durchwachsenen Start, einer starken, nach einer mittleren Saison und jetzt wieder ein bisschen Regression, gerade jetzt, wenn man ans letzte Spiel denkt, im Pass-Blocking, im Run-Blocking, hat er unser Team echt transformiert und ist richtig gut gewesen. Im Pass-Blocking hat er dann noch ein paar Schwächen und muss sich noch entwickeln, aber ich würde das als absolut solide bezeichnen. Und gerade wenn man bedenkt, dass Offensive Linemen einfach kaum noch diese Plug-and-Play-Spieler sind, die man hat oder die man früher hatte, dann war das eigentlich schon ganz gut.
Ja, ich glaube, bei Bradbury ist natürlich immer, es war noch sehr, sehr unkonstant. Also wenn es halt schlecht war bei Bradbury, dann war es halt richtig schlecht. Und das kann halt in der Offensive Line immer noch ein gewisses Problem werden, wobei das halt eben was ist, was eben mit Erfahrung sich, denke ich, auch stabilisieren lassen wird. Deswegen, also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Bradbury über die nächsten Jahre ein absolut solider Offensive Lineman-Starter sein wird. Deswegen, klar, wenn man jetzt so ein bisschen nach New Orleans schaut, nach Denver schaut, mit Spielern wie Reisner oder eben auch McCoy oder auch Green Bay mit Elton Jenkins, dass da eben Interior-Line-Spieler doch sehr, sehr, sehr gute Rookie-Saisons gespielt haben. Vor allem natürlich McCoy, der eine unfassbar gute Saison in New Orleans gespielt hat. Kann man da natürlich fragen, ob man nicht eben lieber einen dieser Spieler hätte nehmen können. Aber das weißt du halt vorher im Draft nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich mir mal man muss ja eben auch das von der Position aus sehen, wo man eben letztes Jahr war. Und wenn ich mir das angucke, was man wollte bei dem Pick, was man wusste zu dem Zeitpunkt, was auf Tape war, dann war dieser Pick absolut nachvollziehbar. Und ich glaube nach wie vor, dass wir in Bradbury einen absolut soliden Starter haben. Ansonsten sehe ich diese Klasse sehr positiv. Also ja, Running Backs, ich bin der Meinung, nach wie vor hätten wir nicht so früh machen müssen und generell haben Running Backs an diesem Punkt im Draft auch eine extrem hohe Trefferquote, also da schießen relativ wenige Teams wirklich deutlich daneben an diesem Punkt. Deswegen konnte man schon damit rechnen, dass Mattison so einschlägt, wie er es dann halt im Endeffekt tut. Irv Smith, wirklich eine super Rookie-Saison und ich glaube, da sehe ich noch extrem viel Potenzial nach oben. Zum einen, das ist ein Punkt, auf den kommen wir noch später, dass die Midrange dieses Jahr doch mir persönlich zu wenig genutzt wurde. Und zum anderen war Irv Smith letztes Jahr mit einer der jüngsten Rookies der gesamten Klasse der Liga. ist, glaube ich, 20 Jahre erst alt. Also so ähnlich wie Danielle Hunter vor ein paar Jahren, der ja auch mit 19 Jahren in die Liga gekommen ist, was ja eher relativ untypisch ist. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch extrem viel Platz nach oben. Und ich denke, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Ansonsten, ja, BC Johnson, gute Rookie-Saison gespielt. In der Defense war relativ wenig, einfach aufgrund der Tatsache, dass man eben erst an Tag 3 angefangen hat, Defense zu picken. Da, du hast Amon Watts schon angesprochen, hat relativ wenig gespielt, hat aber in der Spielzeit, die er hatte, durchaus schon angedeutet, dass wir da in den nächsten Jahren doch mehr von ihm auch sehen könnten. Und ansonsten, ja, denke ich, kann man da auf jeden Fall zufrieden sein. Ich habe die genauen Statistiken im Moment nicht im Kopf, aber ich glaube, die Vikings sind in den Top 10, was Spieler angeht, was Snaps angeht, die Rookies dieses Jahr gespielt haben. Und das ist für ein Playoff-Team eigentlich eher relativ untypisch, weil eben meistens Rookies da viel spielen, wo halt ein Umbruch stattfindet. Und das ist ja in Minnesota so gar nicht der Fall. Und deswegen glaube ich schon, dass man da wirklich sehr, sehr zufrieden mit der diesjährigen Klasse sein kann und dass sie ein gutes Fundament für die nächsten Jahre auch wirklich bilden wird. Kommen wir dann zum Spiel morgen. Da brauchen wir eigentlich relativ wenig zu sagen, weil das Spiel, es hat keinen sportlichen Wert, es wird keine Bedeutung haben. Die Vikings haben den sechsten Seed, egal was passiert. Die Bears sind raus aus den Playoffs, egal was passiert. Beide Teams werden wahrscheinlich viele Starter auf die Bank setzen. Bei den Vikings wird aller Voraussicht nach Sean Mannion der Starting Quarterback sein. Zwar einfach generell ganz kurz in zwei Sätzen, wen erwartest du morgen von den Startern? Wer wird noch spielen? Und was denkst du, was wird das morgen für ein Spiel?
Ja, also von den eigentlichen Startern erwarte ich dann am ehesten mit Smith und Bradbury auch die beiden Rookies, die ja eigentlich auch über die ganze Saison immer so ziemlich Starter waren. Einfach, damit die noch ein bisschen Erfahrung sammeln können. Das ist eigentlich kein leichtes Matchup gegen die Bears. Und da können die sich nochmal zeigen. Die haben ja gute Linebacker, die gegen Smith spielen können oder auch mit Akeem Hicks, guten D-Liner, der gegen Bradbury ein bisschen spielen könnte. Und die Frage ist halt, was die Bears dann auch machen. Aber ja, sonst sehe ich eigentlich, dass viele eher draußen bleiben, um möglichen Verletzungen vorzubeugen und dass man versucht, mal ein bisschen Pause zu machen. Und sonst so Leute, ja, Thielen wird, denke ich, ein paar Snaps bekommen, damit er vielleicht noch ein bisschen Rhythmus bekommt, aber auch nicht irgendwie richtig viel. Und ja, in der Offense sonst noch Elf-Line, vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen, je nachdem, wen die das halt starten sollten. Auf der Defensive-Seite denke ich schon, dass noch irgendwer von den Safeties spielen wird, da ich meinen Curse auf jeden Fall auch nicht dabei ist. Und
Ist
ja,
fraglich.
und das gleiche auch bei Alexander, also da wird, denke ich, da im Slot irgendwie dann, ob Harry oder Harris, werden wir sehen. Waynes vielleicht noch, da der sich möglicherweise ein bisschen ins Schaufenster stellen kann für gutes Comp, für ein Comp-Pick. Rhodes wird, denke ich, auf keinen Fall spielen. Und ja, sonst ist es einfach ein total offenes Spiel, wo ich jetzt nicht viel erwarte. Ich denke auch, dass die Play-Calls werden vergleichsweise Vanilla sein. Und da es einfach um ja nichts geht, außer vielleicht ein bisschen um die Ehre, erwarte ich da nicht viel insgesamt, zumindest von unserer Seite. Wie das von Chicagos Seite aussieht, ob Nagy da einen raushauen will, um sich wenigstens den Job zu sichern, weil er auch in Frage gestellt wurde. Oder ob, was Trubisky angeht, ich kann es echt nicht einschätzen, weil ich mich jetzt dann, ja, genauso wie wir, ich auch schon an die Woche weiter bin oder im nächsten Jahr bin, wenn es dann jetzt in die Playoffs geht und er darauf hoffe, dass wir da vielleicht noch ein bisschen was reißen können.
Ja, ich glaube auch, das wird eigentlich, wenn man so will, nochmal ein fünftes Preseason-Spiel da wird nicht viel passieren. Von den Startern CJ Ham wird spielen, weil wir haben schlicht und einfach keinen anderen Fullback. Irv Smith, du hast es schon angesprochen, Bradbury kann ich mir vorstellen, dass er zumindest ein paar Snaps kriegen wird, wobei es Reports aus dem Training gibt, dass Dakota Dozier zu Sean Mannion immer wieder gesnappt hat, was eben bedeuten kann, dass Dozier als Center auflaufen wird. Oder eben Bradbury zumindest nicht das ganze Spiel spielt, falls er auf dem Feld steht. Elfline auch, um noch ein bisschen Confidence zu kriegen. Ich gehe davon aus, dass die zweite Reihe der Bears spielt. Nagy hat auch gesagt, dass er einigen anderen Spielern mal ein bisschen Spielzeit geben wird und da Nagys Job aus meiner Sicht auch nicht wackeln wird, glaube ich auch nicht, dass die Bears da ihre Topstar spielen lassen. Trubisky könnte da eventuell so ein bisschen die Ausnahme sein, weil ich glaube, dass die Bears einfach noch auch für die Entscheidungen in dieser kommenden Saison und in der kommenden Offseason Trubisky auf jeden Fall nochmal sehen möchten und eventuell auch Trubisky nochmal ein bisschen Confidence Boost geben möchten gegen eben die zweite Reihe der Vikings in der Defense. Ja, Waynes, möglicherweise da Alexander fraglich wird. Du hast es gesagt, Harris möglicherweise, weil Curse eben ausfallen könnte und weil ich mir eben nicht vorstellen kann, dass sie einen angeschlagenen Spieler spielen lassen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht glaube, dass Adam Thielen spielen wird, weil ich glaube, das wollen die einfach nicht riskieren. Und zu guter Letzt kann ich mir vorstellen, dass Hunter ein paar Snaps kriegen wird. Der wird nicht starten, der wird nicht viel spielen. Aber die Vikings haben halt eben nur 4 Edge-Rusher im Kader und da ich mir nicht vorstellen kann, dass Griffin spielen wird, einfach weil der anfälliger ist, was Verletzungen angeht, glaube ich nicht, dass man das riskieren wird. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Hunter vielleicht 5, 10, 15 Snaps so ein bisschen mal reingeworfen wird, damit eben Odenigbo und Weatherly nicht das komplette Spiel mit 100% Snaps spielen werden, weil das kannst du in der Defensive Line einfach nicht machen. Aber ansonsten, ja, Eric Wilson wird, denke ich, auch spielen. Der ja nach Gideons Verletzung auch zum Starter geworden ist. Ansonsten werden wir Backups sehen. Wir werden auch durchaus ein paar Leute sehen, die Free Agents werden. Eben zum Beispiel Weatherly, der sich da nochmal so ein bisschen ins Schaufenster stellen kann. Aber ich denke, wie gesagt, das wird ein nettes Schaulaufen, aber da wird keine große Intensität in diesem Spiel drin sein. Jetzt zum letzten Punkt, an dem Punkt, wo normalerweise die Tipps kommen würden. Aber die halt relativ sinnlos wären bei diesem Spiel. Eine andere Frage, wenn wir jetzt eben Richtung Playoffs gehen, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, entweder von Spielerseite, von Coachesseite, was gemacht werden sollte aus Sicht der Vikings, was man ändern sollte in Richtung der Playoffs, was wäre das und warum?
Dann würde ich von Coaches Seite auch auf beiden Seiten mir wünschen, dass man mit viel Aggressivität daran geht, weil man hat gerade offensiv gesehen, dass jedes Mal, wenn wir aggressiv gespielt haben, da immer was geht, besonders über Diggs, da eigentlich auch über Thielen. Und da wünsche ich mir dann nicht irgendwie teilweise so Drive, wo ich dann denke, man läuft beim ersten, man läuft beim zweiten und dann läuft man am besten auch noch beim dritten und dann fragt man sich ja, was soll das eigentlich? Ja, warum gehen wir von dem Rezept weg, was funktioniert und versuchen irgendwas ganz anderes zu machen? Ja, wie gesagt, da wünsche ich mir halt diese Aggressivität und auch so ein bisschen das, was in den letzten zwei, drei Wochen war, dass man ein bisschen mehr in der Defensive gegen den Ball geht, weil wir haben gelernt, dass wir die Big Plays nicht aufhalten können, aber das Turnover uns dann doch ein bisschen rausziehen konnten, auch wenn die Chargers da, sag ich mal, absolut positive Ausnahme waren, was das angeht. Für uns würde ich doch sagen, dass wir vielleicht ein bisschen versuchen, mehr auf Turnover zu gehen als als ja, einfach nur auf Shutdown, weil das besser funktioniert hat diese Saison.
Ja, wenn wir da auch Richtung Passing Game gehen, ich gehe auf jeden Fall mit bei der Tatsache, dass wir definitiv deutlich weniger laufen sollten und gerade bei den ersten Versuchen deutlich weniger laufen sollten. Aber was mich halt dieses Jahr immer noch ein bisschen gestört hat im Passing Game, und das habe ich auch ein paar Mal, glaube ich, gesagt, ist, dass mir irgendwie so ein bisschen der Rhythmus fehlt. Das wirkt alles immer so ein bisschen gezwungen und es wirkt halt irgendwie auch immer so ein bisschen Boom or Bust mäßig. Also entweder kommt halt die tiefe Bombe oder es kommt der Checkdown. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass es mehrere Spiele gab, in denen CJ Ham mit zu den Leading Receivern gehörte, weil er einfach immer wieder den Checkdown nehmen musste und weil eben die tiefe Bombe nicht da war. Und mir fehlt halt irgendwie dieses Midrange-Game und deswegen habe ich heute auch nochmal so ein bisschen Statistiken gewälzt dieses Jahr und mir da ein paar Sachen so angeguckt und da mir eben vor allem das Passing Game zwischen 10 und 20 Yards, was eben noch relativ hochprozentig ist, wo halt eben noch, abgesehen von wenigen Ausnahmen, noch deutlich mehr als die Hälfte der Pässe angebracht werden, aber die eben auf der anderen Seite eben schon so sind, dass eine Completion halt im Normalfall ein First Down bedeutet, wenn du Sticks bist. Und da ist es bei den Vikings nicht nur vom Schema, sondern eben auch bezüglich Kirk Cousins, weil der da eben schon über Jahre diese Tendenz hat, auffällig, dass die Vikings eben auf der einen Seite extrem gut und extrem zuverlässig diese Pässe vervollständigen, das heißt 75,3% der Pässe in dieser Range kommen an, aber auf der anderen Seite wird es halt nicht genutzt. Da war halt mein Eindruck schon relativ richtig, nämlich nur 18,0% der Pässe, die Vikings werfen, gehen in genau diese Range, nämlich zwischen 10 und 20 Yards. Und das ist der zweitniedrigste Wert der Liga. Und wenn ich mir da überlege, dass 75%, was übrigens der höchste Wert der Liga ist, dieser Pässe angebracht werden, dann frage ich mich halt schon, warum das nicht genutzt wird. Und einerseits, klar, kann man da vom Schema argumentieren, man kann auch von den Receivern argumentieren, weil Diggs halt hauptsächlich tief genutzt wurde und der Midrange-Spezialist der Vikings eben hauptsächlich Adam Thielen ist, der halt lange ausgefallen ist. Aber man kann das halt nicht hundertprozentig darauf schieben, weil ich habe mir auch die letzten Jahre mal angeguckt und Cousins lag nur bei einem Jahr über 20% und es gibt eigentlich nur wenige Quarterbacks, die da unter 20% liegen. Obwohl eben Cousins auch in den Jahren, abgesehen von 2017, immer überdurchschnittlich viele Pässe in dieser Range angebracht hat, hat er sie halt trotzdem irgendwie nie richtig geworfen. Und auch beim Schema, wenn ich mir das mit den Quarterbacks vergleiche, die in ähnlichen Schemen spielen, die also auch in Shannon-artigen Schemen spielen, die sind halt tendenziell eher im Top-Bereich dieser Statistik. Deswegen ist es halt sehr komisch, dass Cousins da halt so gar nicht ist, mit der großen Ausnahme Green Bay, weil Rodgers wirft mit 18,9% ebenfalls kaum in diese Range. Und das würde ich mir halt mehr wünschen, dass das attackiert wird, weil man ist gut da drin. Man sollte halt das tun, was man gut kann. Und dazu ist das noch ein Bereich, der halt, wie schon angesprochen, extrem effizient ist. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass der halt mehr attackiert wird. Und zwar vor allem natürlich auch vom Schema, dass man den versucht, mehr einzubinden, dass man vielleicht auch Diggs häufiger in diesem Bereich laufen lässt. Aber eben vor allem natürlich auch von Kirk Cousins, dass der Würfe in diesem Bereich eben auch tatsächlich nimmt. Und das hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass er das halt einfach nicht tut und die Zahlen bestätigen das halt. Und das wäre mein Wunsch für die Playoffs. Damit sind wir dann jetzt auch am Ende. Nochmal vielen Dank an dich. Es hat mir viel Spaß gemacht, diese Regular Season. Auch natürlich danke an Elio, an Stefan und an unsere Gäste, die wir auch dieses Jahr wieder hatten. dass wir das diese Regular Season über den Großteil so auf die Beine stellen konnten. Ansonsten, ja, viel Spaß morgen bei dem Schaulaufen, was wir sehen werden. Und dann hören wir uns, denke ich, in der nächsten Woche vor dem Wildcard-Spiel wieder. Skoll.
Ja, Skoll und auf noch hoffentlich ein paar Wochen an Purple People Talks und Game Reviews.
Und natürlich, um es nicht zu vergessen, guten Rutsch ins neue Jahr an alle. Sauft nicht zu viel.
Ja. Woo!